Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.
Wir haben heute Besuch im Podcast von einem medizinisch Tätigen im KRH. Haben wir gar nicht so viele, ne, Norbert?
Selten.
Relativ selten. Ja. Ich muss mal gerade zurückdenken, so eins, zwei, drei. Ah doch, ein paar sind es schon, aber ich glaube, die pflegerisch Tätigen haben den größeren Anteil, oder?
Ja, auch in der Masse manchmal, in den einzelnen Folgen.
Ja, genau. Ja, Mutter, Tochter, da waren mal vier da. Das hat mich technisch ja total überfordert. Also heute nur ein Gast, ein Mediziner. Unser Thema, was hast du mitgenommen, als ich dich gefragt habe, ob wir das so machen wollen?
Standortübergreifendes Miteinanderarbeiten, das war, glaube ich, das ist gerade so diese, das schwingt gerade bei mir irgendwie so.
Okay, der Zuhörer kann ja jetzt noch raten, wenn er den Antext nicht gelesen hat, wer es sein könnte. Er verantwortet ja fast drei Kliniken an zwei Standorten. Also er hat erst die Fusion von einer chirurgischen Abteilung und einer internistischen Abteilung mitgestaltet und hat jetzt vor einem halben Jahr etwa noch eine zweite chirurgische Abteilung. Dazu an einem anderen Standort, 30 Kilometer voneinander entfernt. Kommt das hin? Ungefähr. Ja, er nickt.
Ein bisschen mehr.
Ah, Sie haben ihn gehört. Wer ist heute hier?
Also ich heiße Stefan Kaden. Ich bin seit 2010 im Klinikum Region Hannover tätig. 1.7.2010 habe ich angefangen. Sehr wichtiges Datum für mich, genauso wie der 1.5.2023, weil seit diesem Zeitpunkt bin ich nun in der Funktion tätig, so wie Herr Ellerhoff das geschildert hat. 1.7.2010 habe ich angefangen als Chefarzt in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie in Neustadt am Rübenberge, also Nordwesten von Hannover. Und dann haben wir im Laufe der Jahre die Klinik so entwickelt und dann kam Ende 2020 damals die Diskussion auf, dass der damalige Chefarzt der Gastroenterologie in Neustadt am Rübenberge seine Tätigkeit beendet hat und die Frage war, wie geht es weiter? Und ich damals zusammen mit dem ärztlichen Direktor haben wir über ein paar Ideen gesprochen. Und eine Idee war, dass man eine Klinik für Viszeralmedizin gründet, dass man die Klinik für allgemeine Viszeralchirurgie mit der Klinik für Gastroenterologie fusioniert, so wie wir das fachlich ja schon eigentlich über viele Jahre praktizieren, aber dass man es dann auch in einer Abteilung so durchführt und haben das tatsächlich dann im Jahr drauf, also 2021, 1.7. auch, haben wir die Klinik dann so gegründet und es ist jetzt also 2 Jahre. Und dann kommt der 1.5.2023. Seitdem bin ich nun Chefarzt auch im Klinikum Robert Koch in Gehrden für die Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Wie ist das, wenn man so als Chirurg noch die Internisten mit an der Backe hat? Ist das alles so rund gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Die Idee, warum wir das gemacht haben, da werden wir heute sicherlich noch häufiger drauf zu sprechen kommen, hängt immer damit zusammen, mit was für Personen Sie das planen und mit wem Sie zu tun haben. Ist das überhaupt möglich, so ein Konstrukt? Und das steht und fällt mit den handelnden Personen. Und wir waren in Neustadt schon sehr lange Zeit durch kleinere Bereiche, sowas wie das Bauchzentrum, was es ja auch an anderen Standorten gibt, waren wir schon relativ eng vernetzt zwischen Allgemein- und Viszeralchirurgie und Gastroenterologie. Und das heißt, die Personen kannten sich natürlich, ist auch ein kleinerer Standort, ist, sagen wir mal, die Entfernung ist nicht so groß. Also waren die Berührungsängste nicht besonders hoch. Und ja, das war eine extreme Herausforderung. Ich glaube, für die Gastroenterologen noch viel mehr als für mich, zu akzeptieren, dass jetzt da ein chirurgischer Chefarzt kommt, der jetzt also, sagen wir mal, in ihren Bereich dort eindringt, sage ich mal ganz offen, hat man auch gemerkt. Es gab auch Kollegen, die gesagt haben, sie machen dieses Konstrukt nicht mit, haben also auch ganz explizit gesagt, sie können sich das nicht vorstellen. Aber die allermeisten konnten wir überzeugen davon. Und heute würde ich mal behaupten, 2 Jahre danach ist die Überzeugung davon sehr, sehr groß. Ehrlicherweise aber, da gucke ich Sie an, Im ärztlichen Bereich noch höher als in der Pflege. In der Pflege ist das noch ein bisschen, fremdelt man noch ein bisschen, dass man das noch mehr fusioniert. Also zu sagen, es ist jetzt egal, ob ich einen gastroenterologischen oder einen chirurgischen Patienten habe, sondern das zu sehen, das ist Klinik für Viszeralmedizin. Aber wir arbeiten da dran. Und ich sage ja auch ganz deutlich, für die Pflege ist das aus meiner Sicht ein sehr spannendes Feld, dass ich in einen Bereich komme, wo ich sowohl konservative Fälle als auch operative Fälle habe. Also dieses, sagen wir mal, ein bisschen über den Tellerrand denken, das kann nur bereichern und hoffe ich, ist am Ende auch mal ein Vorteil, wenn wir neue Pflegekräfte davon überzeugen wollen, in die Pflege zu kommen, ja, solche neuen Arbeitswelten da zu finden. Aber um nochmal an den Anfang zu kommen, ja, das ist natürlich eine Herausforderung für beide Seiten. Aber ich bin ja, und das habe ich, glaube ich, jetzt auch bewiesen, schon so flexibel und so offen, dass ich für solche Dinge geeignet bin und dass ich das auch hinkriege. Und ich glaube, ich habe viel gelernt, auch von der internistischen Seite, auch, sagen wir mal, die Arbeitsweise, das Denken, und das muss man versuchen, sehr eng zusammenzubringen. Und das machen wir aber auch im täglichen Leben, funktioniert es immer besser. Also wir profitieren beide Seiten voneinander. Mhm. Unbedingt.
Also ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, was also dieses interdisziplinäre Konstrukt zu schaffen, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Dann darin zu leben oder das aufzunehmen, stelle ich mir als große Bereicherung vor, wenn diese Fachbereiche vereint sind. Aber diesen Weg dahin, ich erlebe ja auf den Intensivstationen oft interdisziplinäres Handeln oder interdisziplinäres Zusammensein, aber auch außerhalb dessen so zusammenzuwachsen zwischen den Abteilungen, das ist, ich glaube, das ist ein Spannungsfeld.
Aber hast du eine Erklärung, Norbert, warum, wenn das, was Herr Dr. Kaden schildert, richtig ist, dass gar nicht die ärztlich Tätigen, die ja, also wenn ich da so an eine Konferenzen denke, so was Chirurgen an Internistenwitzen machen und Internisten für Chirurgenwitze so erzählen, so da gibt es ja eine gewisse spaßige Vorurteilslage, aber die hat ja auch so ihre wahren Kerne irgendwie, ne? Also da ist ja auch was dran.
Ganz sicher.
Sie haben das ja auch beschrieben von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber wenn dann die Erfahrung doch jetzt zeigt, dass es schwieriger ist, die pflegerischen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen. Woran könnte das liegen aus deiner Sicht?
Also ich glaube, wenn dieses Konstrukt einmal da ist und man als neues Personal quasi da hineinkommt, ist diese Schwierigkeit gar nicht mehr groß da. Aber Pflegekräfte, also das habe ich jetzt im Berufsleben auch immer so erlebt, identifizieren sich mindestens genauso, wenn nicht gar sogar noch ein Stück mehr mit jeweiligen Fachabteilungen, wie das Ärzte auch machen. Also da ist wirklich eine hohe Identifikation da, wenn eine Krankenschwester sagt, ich bin eine internistische Schwester für Gastroenterologie. Da ist also diese Identifikation ist, wie gesagt, mindestens genauso groß, wenn nicht gar vielleicht sogar noch ein Stück über dem hinaus, was Ärzte oder Ärztinnen auch leben. Das ist meine Erfahrung einfach damit.
Okay, und das hat Sie überrascht? Das war Ihnen gar nicht so bewusst?
Doch, man hat das ja früher auch schon gemerkt, wenn wir Patienten in den internistischen Bereich gelegt haben, dass dann natürlich…
Die Fremdliga.
Fremdliga und man fremdelt auch, Und meine große Hoffnung ist halt, dass es dann da einfach das Verständnis mehr dafür da ist, zu sagen, okay, es ist ja jetzt ganz egal, hat der jetzt eine, sagen wir mal, Magen-Darm-Infekt oder ist der jetzt am Blinddarm operiert oder so, das spielt gar keine Rolle, sondern einfach dieses ganze Feld zu sehen und diese ganze Bandbreite, was bedeutet das, wie gehe ich mit dem Patienten um und so. Das hoffe ich, dass wir das so hinkriegen, dass das genauso wie Sie sagen ja auch dann bereichernd und spannend ist auch für neue Kollegen. Und wenn die dann in dieses Feld kommen, für die ist es dann, glaube ich, selbstverständlich, so zu arbeiten. Aber dieses eher… Früher haben wir das so gemacht und so, wir sind halt konservativ und das andere die Operativen. Der damalige leitende Oberarzt, Herr Welp, der hat damals in der Einführungsveranstaltung ein sehr schönes Bild gezeigt von zwei Kampfhähnen, als es darum ging, Klinik für Viszeralmedizin, weil tatsächlich dieses Bild zwischen dem konservativen und dem operativen Bereich manchmal wirklich, dass man sich bis ja, aufs Blut jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber man hat sich schon sehr gezankt, ja, gestritten, wie macht man das jetzt und Also ich kann nur sagen, wir kommen sehr gut miteinander zurecht, zu sagen, wir betrachten das mal von der einen und von der anderen Seite. Man muss sich das ja auch mal bildhaft vorstellen. Der Gastroenterologe guckt den Darm von innen an und wir eher von außen. Und dann muss man einfach die Perspektive mal wechseln, zu sagen, jetzt sind wir eher von innen oder nee, wir gucken eher von draußen. Und ich finde das wirklich spannend. Und das, da haben wir ja klassische Operationen, wir nennen das Rendezvous-Operation, wo wir gemeinsam im OP-Saal stehen. Der Gastroenterologe steht an seinem Endoskop und wir stehen am Laparoskop und dann gucken wir gemeinsam uns das Problem an und entscheiden dann, was ist der beste Weg.
Mhm. Können Sie, also wenn ich Sie richtig verstehe, ist das halbwegs erfolgreich gelaufen, dieser Prozess, oder der ist, läuft wahrscheinlich dann noch hier und da ein bisschen. Was sind für Sie Erfolgsfaktoren gewesen?
Also habe ich ja versucht, also das Allerwichtigste sind die handelnden Personen. Das ist
ja, aber die, das kann ja nicht alles, also oder beziehungsweise die zu identifizieren oder dann die Personen auch zu überzeugen, oder wie machen Sie das, wenn Sie merken, oh, da hat jemand vielleicht Widerstände oder so, wie gehen Sie da?
Ja gut, ich versuche, also wir haben das versucht, ganz praktisch zu leben, einfach zu sagen, okay, wir besprechen uns erstmal zusammen, das ist ja schon mal das Erste, also wir machen eine gemeinsame Frühbesprechung, machen eine gemeinsame Nachmittagsbesprechung, wo wir gemeinsam sitzen und alle Patienten besprechen. Das ist ja schon mal das Erste. Und sehr schnell ergibt sich dann plötzlich, dass der eine sagt, ich muss ja gar kein Konsil mehr schreiben, ja, ich muss nicht hinter einem hinterher telefonieren und so weiter, sondern ich kann das jetzt mit dem gleich Auge in Auge besprechen. Was machen wir mit dem Patienten? Wann können wir den spiegeln? Wann könnt ihr den operieren? Und so weiter. Aber auch, sagen wir mal, Therapieentscheidungen, ja, ganz klar zu sagen, okay, wie wollen wir jetzt die Therapie weiter fortführen? Und da merkt man dann sehr schnell, dass das die Prozessqualität und die Prozessabläufe verschlanken und am Ende das Ergebnis immer aus meiner Sicht sowohl im Sinne des Patienten als auch im Sinne des Behandlers ist. Das ist so. Also das merken erstaunlicherweise, wir haben eine Kollegin gehabt, die von extern kam, also die von außen in dieses Konstrukt reinkam, und die hat nach 4 Wochen zu mir gesagt, Kahn, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich komme aus einer Klinik, wo immer klar war, das ist Gastroenterologie und das ist Chirurgie. Und Sie sprechen hier auch völlig auch über, sagen wir mal, unabhängig von DRGs und so, sondern Sie orientieren sich am Patienten, am Fall, an dem Symptom und so weiter, an der Erkrankung. Das ist das Entscheidende, wonach Sie handeln und wie Sie das den Tagesablauf gestalten. Und das ist für mich einer der größten Erfolgsfaktoren dann gewesen, wie das funktioniert hat. Aber dann auch bestimmte Strukturen zu übernehmen. Chirurgen sind ja, sage ich jetzt einfach mal, klar strukturiert. Die müssen morgens bis OP-Beginn müssen bestimmte Dinge abgearbeitet sein. Sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt im OP stehen. Das OP-Programm ist klar festgelegt. Die Abläufe sind klar festgelegt. Es ist klar festgelegt, welcher Patient wird operiert, mit welcher Erkrankung, was soll gemacht werden? Und das haben wir dann in den gastroenterologischen Bereich einfach transferiert. Ein Gastroenterologe, der zu uns oder vor uns sprechen muss, der und der Patient, die und die Erkrankung, die und die Untersuchung. Warum machen wir die Untersuchung? Was sind mögliche Komplikationen? Was erwarten wir und so weiter? Wie gehen wir damit um? Das ist völliges Neuland für die gewesen. Das kennen die ja so nicht. Mhm. Eine Indikation zu besprechen. Was ist der Grund für die Untersuchung? Oder auch mal zu hinterfragen, macht die Untersuchung überhaupt noch Sinn? Kann man ja durchaus besprechen. Mhm. Und da sind wir Chirurgen, sage ich jetzt einfach mal, deutlich klarer und strukturierter. Und in den Tagesabläufen auch. Zu sagen, okay, ich habe die und die OP, die und die Zeiten, wo ich in der Endoskopie stehe, die und die Zeiten habe ich, um Visite zu machen oder andere Dinge, das diese Struktur mehr dort hineinzubringen, hat, glaube ich, auch in der Gastroenterologie gut geholfen.
Gab es andersrum etwas, wo Sie als Chirurg oder die chirurgischen Kollegen gesagt
selbstverständlich
haben? Selbstverständlich. Boah, das hat uns, da haben die Internisten uns aber richtig.
Selbstverständlich. Wie gesagt, nicht immer auch nur auf die chirurgische Seite zu gucken, ist die Operation, sagen wir mal, das Zielführende, sondern auch zu sagen, okay, ist es vielleicht, dass man interventionell, endoskopisch vorgehen kann, ja. Oder auch mal zu sagen, ist das jetzt der beste Zeitpunkt für die Operation? Ist es vielleicht auch noch mal besser, sagen wir mal, Antibiotika-Behandlung und so weiter? Oder auch einfach noch mal andere Faktoren zu bedenken. Gibt es noch was, was wir optimieren können internistischerseits? Ob es jetzt sagen wir, kardiologisch ist, von der Ernährungsseite, vom Elektrolyt, vom Flüssigkeitshaushalt. Da muss man manchmal einen Chirurgen auch bremsen oder muss ihn auch noch ein bisschen darauf hinweisen, dass man es ganzheitlicher sieht. Das ist durchaus sinnvoll. Also ich sage mal so, den Fuß vom Gas nehmen so ein bisschen. Hm. Das können die Gastroenterologen dann sicherlich besser. Hm. Hilft uns ungemein. Ja, würde ich so sagen.
Sie beschreiben das gerade so sehr plastisch die ganze Zeit. Und ich denke so darüber nach, dass vom Eingang her, wie die Herausforderung beschrieben wurde mit den zwei Fachrichtungen, Fachkliniken, dass man sich selbst einfach nicht in seiner Kompetenz so aufgeweicht sieht, sondern dass dieser Perspektivengewinn, der für alle Seiten hinzukommt, ja doch, also Sie haben ja auch gerade so gegrinst danach nochmal, da ist ja ein großer Fokus auch bei, dass beide Seiten einfach einen Perspektivgewinn erleben können.
Ja,
genau. Ärztlicher wie auch pflegerischerseits,
überlege
ich gerade. Ne?
Also, genau, das ist, und darum geht's. Und dafür muss man offen sein. Das meine ich halt dann in der Personenauswahl. Es gibt Menschen, die tun sich leichter damit, es gibt Menschen, die tun sich schwerer damit. Und ich sage mal, da in Neustadt waren sehr viele Leute sehr offen dafür. Mhm. Und deswegen konnte das gut funktionieren. Ich glaube auch, sage ich jetzt auch mal, dass ich mit Professor Wedemeyer in Gehrden gesprochen habe und wir auch da schon so sind, dass wir sagen, kommen wir ja jetzt zu dem anderen Aspekt, jetzt Gehrden, ja, ein anderer Standort, kann man auch dieses Modell ein Stück weit weiter transportieren, auch noch an einen anderen Standort.
Da habe ich einen Tipp für Sie. Den können Sie richtig an die Hammelbeine packen, was das Thema betrifft. Wir haben nämlich mal einen Patientenakademie-Podcast gemacht, der Expertenstreit. Ich weiß nicht, ob Sie den mal wahrgenommen haben. Das war mit Professor Mall damals, hier aus der Mitte. Ob sich Chirurgen und Gastroenterologen eben streiten, wer der bessere Behandler dann für das jeweilige, ich glaube, es ging um Darmkrebs dann, für die jeweilige Erkrankung dann ist. Und da war auch eitel Sonnenschein zwischen beiden. Mhm. Also insofern, und erleben Sie ihn denn so? Beziehungsweise, wie läuft es in, also jetzt mal ganz allgemein gefragt, wie läuft es denn mit Gehrden? Weil das ist ja nochmal, eine etwas verschobene, so diametral verschobene Herausforderung. Es ist Ihr Kernfach eigentlich, wo Sie jetzt die Klinik leiten. Aber Sie haben natürlich diese örtliche Distanz da zu bewältigen. Mhm. Ne? Wie läuft's?
Also heute ist so ein typischer Tag, wo ich schon merke, dass das sehr viel verlangt, und zwar nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Personen. Das ist eine enorme Herausforderung. Viele Kollegen, die das schon oder einige Kollegen machen das ja auch schon. Wir haben in der inneren Medizin ja zwischen Silua und Nordstadt haben wir das. Wir haben das in der Chirurgie mit Professor Mall, Sie haben das angesprochen, auch Silua, Nordstadt, da ist die Entfernung aber deutlich kürzer. Das heißt, auch der Weg mal zwischen den beiden Standorten ist ein anderer. Das geht hier so nicht. Also ich kann nicht zwischen Gehrden und Neustadt am Tag hin und her fahren. Das mache ich auch nicht. Das habe ich auch von vornherein gesagt. Aber die Herausforderung ist halt, dass an beiden Standorten ja Dinge weiterlaufen. Wenn Sie an dem einen Standort nicht sind, läuft ja trotzdem der andere Standort weiter. Und Sie müssen das aber immer im Auge behalten. Sie müssen ja auch immer wissen, was passiert an dem Standort. Und das Entscheidende, und das habe ich heute dann auch nochmal gesagt, bevor ich losgefahren bin, weil ich gesagt habe, meine Kernbotschaft heute wird sein, das Wichtigste ist Kommunikation, dass man miteinander spricht und dass man klare Kommunikationswege vereinbart. Und dann haben wir festgestellt, dass das am Anfang nicht so gut funktioniert hat. Also, dass ich erstmal sagen musste, ich brauche mehr Informationen, und die andere Seite auch gesagt hat, Herr Kahn, wir brauchen an der einen oder anderen Stelle mehr Informationen von Ihnen. Wo sind Sie? Was machen Sie? Ja, wie wollen Sie das? Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das ablaufen? Das ist eine enorme Herausforderung und bedarf auch immer noch einer Weiterentwicklung. Also wir sind auch noch nicht am Ende, glaube ich, dieser Zusammenarbeit über die beiden Standorte, ganz sicher.
Ist das vielleicht auch eins Ihrer Erfolgsrezepte, dass Sie da so transparent mit umgehen können, auch mit den Schwächen des Moments oder der Situation?
Ja, ist so. Also Sie müssen in dieser Situation auch sagen können, ich kann das jetzt nicht oder ich schaffe das jetzt nicht, und jemandem zu vertrauen, dass er das genauso gut kann oder vielleicht sogar in der Situation besser, muss man ja auch mal sagen. Gibt es, aber das ist sicherlich das Momentum, was enorm herausfordernd ist, aber für beide Seiten. Also das ist nicht nur von meiner Seite, auch von dem Gegenüber. Und in Gehrden ist das so, dass ich mich, und deswegen habe ich es ja auch damals gemacht, weil ich wusste, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich auf Menschen treffen werde, mit denen ich so vertrauensvoll zusammenarbeiten kann.
Also Schwäche einzugestehen.
Ja, ist so.
Das ist, wenn ich das mal so sagen, ich bin jetzt seit, also seit 20 Jahren habe ich als Journalist mit Krankenhauswelt zu tun. Aus der Außenperspektive waren da die Chirurgen immer die Superhelden. Mhm. Aus der Innenperspektive bin ich jetzt seit 13 Jahren im Krankenhaus unterwegs. Und ich sag mal so, auch da gibt es einen Haufen Superhelden in der Chirurgie. Das ist relativ untypisch, da so Schwäche also zu zeigen, oder?
Ich tue mich unglaublich schwer mit diesem Attribut und ich halte das auch für sehr gefährlich, wenn man glaubt, dieses Attribut erfüllen zu müssen. Also das ist nie meine Einstellung dazu gewesen und jetzt sagen wir mal durch diese standortübergreifende Tätigkeit erst recht nicht. Also ich finde das vollkommen legitim und ich glaube sogar, dass man ein besserer Chirurg wird, wenn man auch Schwäche zugibt oder sagt, da oder da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder da habe ich falsch entschieden, weil das einen nur voranbringen kann. Wenn man immer glaubt, man ist der Beste und man kann das alles super, sehe ich aus meiner Erfahrung, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, sehe ich eher, dass das nicht hilfreich ist in der Chirurgie. Sehe ich so. Aber dafür muss man schon sehr selbstkritisch sein und muss auch sehr offen dafür sein, das zuzugeben. Das stimmt, ja. Aber ich habe kein Problem damit. Überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt das so erlebe, wenn ich das auch noch sagen darf, ich glaube, das macht auch dann aus, dass ich zurechtkomme, dass Leute sagen, ja, sie kommen mit mir gut zurecht und sie finden das gut, so wie ich das mache.
Und sind bereit, dann in diesem nicht ganz einfachen Konstrukt dann auch mit zu gestalten. Ja. Ne?
Also das eben, man muss ja einfach auch mal dann ganz offen sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe nicht Bescheid gesagt oder ich habe das nicht, sagen wir mal, im Outlook dokumentiert oder so, wo ich jetzt bin oder was ich jetzt mache. Oder, da gibt es ja viele, viele Dinge. Und wie gesagt, dann kommt das Thema Kommunikation. Das muss man halt gut hinkriegen. Und das ist jeden Tag eine Herausforderung. Mhm. Jeden Tag. Aber gut, das wusste ich ja. Aber dass es so ist, tatsächlich an manchen Tagen, denke ich, ja, das habe ich vielleicht auch unterschätzt. Sage ich auch. Aber auch das gehört dazu.
Ich glaube, also genau diese, ich kann mir gut vorstellen, dass das ihre Art der Kommunikation auch ist mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Diese Art der entwaffnenden Ehrlichkeit, habe ich gerade im Kopf, das ist irgendwie auch, glaube ich, der Schlüssel für diese Herausforderungen, die sie bearbeiten die ganze Zeit, die ganzen Wege, die sie da gehen. Also das ist mein Gedanke gerade dazu. Entwaffnende Ehrlichkeit irgendwie gerade.
Ja, aber entwaffnende Ehrlichkeit insofern, dass man ja auch klar sein muss, Und also Dinge deutlich zu formulieren, also zu sagen, das ist meine Erwartung, was ist Ihre Erwartung und dass man das deutlich formuliert. Und dann kann man auch sehr gut miteinander umgehen, dann kann man das gut besprechen und dann kann man sagen, damit bin ich zufrieden oder darauf bin ich stolz oder damit bin ich unzufrieden oder das enttäuscht mich. Das kann man dann genauso gut. Aber man muss das ganz offen und ehrlich besprechen, ja, stimmt.
Da muss man auch eine Teamkultur entwickeln, ne? Also dass, wenn möglich, das Gegenüber auch in der Lage ist, das so offen dann zu formulieren aus der eigenen Perspektive. Ne?
Einen Raum dafür zu haben.
Ja, genau. Mhm. Es müssen Räume da sein, offen zu sein.
Haben Sie zwei wichtige Punkte angesprochen. Erstens muss die Gegenseite das genauso machen. Das ist an der einen oder anderen Stelle ein Lernprozess, ist sicher so, weil der eine nochmal kann das auch besser als der andere. Und das Zweite ist der Raum, weil das bedeutet ja Zeit. Ne? Zeit. Und da merkt man, kommt man dann ganz schnell dahin, dass man sagt, wo ist der Raum, wo ist die Zeit? Ich habe gestern mit einem Mitarbeiter in Neustadt zusammengesessen und der hat zu mir gesagt, da bin ich extra dann aus Gehrden tatsächlich nach Neustadt gefahren, um mit dem zu sprechen, weil ich es für ein wichtiges Gespräch hielt. Und das war auch so. Und er hat gesagt, es fehlt ihm, dass wir häufiger sprechen könnten. Und dann merke ich immer, ja, es fehlt die Zeit. Mhm. Es fehlt tatsächlich die Zeit, der Raum.
Wie nehmen Sie das wahr? Ich habe, oh, ich weiß gar nicht, seit auch bestimmt 10 Jahren, habe ich mit chirurgisch tätigen Chefärzten darüber gesprochen, über standortübergreifende Leitung von Standorten. Mhm. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es chefärztliche Leitungen gibt, die sagen, geht nicht, weil ich muss am Tisch stehen. Und ich muss am Tisch im Zweifel der sein, der dem Kollegen, dem Oberarzt, der Oberärztin den Hintern rettet. Also sie können ja gar nicht so präsent sein am Operationstisch an 2 Standorten, wie Sie das an einem Standort könnten. Wie gehen Sie mit dieser Thematik oder mit dieser Erwartungshaltung, die vielleicht der ein oder andere Kollege an sich selber hat, um?
Also das ist natürlich so ein Argument, was ich auch häufig gehört habe und was natürlich auch immer wieder gerne gebracht wird. Ich habe da eine ganz andere Sichtweise drauf. Also erstens mal gibt es wenige Situationen, sage ich mal, wirklich wenige Situationen, wo der Chef derjenige ist, der jemand anders, also einem anderen, wie Sie gesagt haben, den Arsch retten, also ihn in einer Notfallsituation so unterstützen muss, dass es dann funktioniert. Also das, ich glaube, dann muss die Teamstruktur sich auch nochmal hinterfragen, warum ist es notwendig, dass der Chef dafür kommt. Warum gibt es nicht auch noch jemand anders? Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Ausbildung der Leute muss so sein, dass sie das selber hinkriegen, in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das Zweite ist, ich muss vor allem das Vertrauen haben, dass die das genauso gut hinkriegen, als wenn ich da wäre. Mhm. Und das ist das, was ich gesagt habe. Sie können dieses standortübergreifende Modell aus meiner Sicht nicht für jeden Standort und für jedes Krankenhaus machen. Das hängt sehr stark von den Personen ab, sehr stark. Und deswegen habe ich, weil ich wusste, dass das in Gehrden funktionieren kann und weil ich wusste, dass es auch in Neustadt funktioniert, nur deswegen habe ich das gemacht, weil ich weiß, dass es dort Menschen gibt, denen ich chirurgisch zu 100% vertraue.
Ist dieses Modell oder wenn ich mir so Haltungen von Menschen zu ihrem Beruf so angucke, wie sich das verändert im Laufe der Zeit, werden die nachwachsenden Chirurginnen und Chirurgen offener für so eine Art Modell, wie Sie das im Moment fahren? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Also ehrlich gesagt, mache ich mir da schon große Sorgen drüber, ob das tatsächlich so funktionieren wird, ob die Offenheit in den jüngeren Generationen, die da so kommen, ob das da ist. Ich hoffe, dass wir alle davon überzeugen können, dass das eine Win-Win-Situation ist, weil wir das Thema Weiterbildung sonst so gar nicht aufrechterhalten können, wie das gefordert ist. Sie werden gar nicht mehr in der Lage sein, an einem einzelnen Standort eine volle Weiterbildung anzubieten. Das heißt, Sie werden dafür sich öffnen müssen, dass Sie an unterschiedlichen Standorten Ihre Ausbildung absolvieren. Und zwar dann natürlich mit der Garantie, dass Sie eine hohe Qualität der Ausbildung bekommen. Und damit hoffe ich, dass wir die Bereitschaft dazu wecken können. Aber so grundsätzlich sehe ich nicht, dass da sehr viel Bereitschaft im Moment da ist. Also die Skepsis kann ich auch verstehen. Ich weiß schon, wo das herkommt, weil man natürlich Sorge hat, ja, dann bin ich an einem anderen Standort, aber ob ich tatsächlich auch das dann machen kann, warum ich an dem Standort bin, das kann mir ja keiner garantieren. Es hat auch wieder was mit Vertrauen und mit Klarheit zu tun. Aber also mein Wunsch und mein Ziel ist es, auch in der Fachgruppe Visceral Shogi, dass wir das so hinbekommen werden, dass wir die Bereitschaft dafür haben. Und wenn Sie mich ehrlich fragen, ob es in Zukunft Chefärztinnen und Chefärzte geben wird, die dieses standortübergreifende Modell machen, da bin ich sehr gespannt, ob das noch so kommen wird.
Ja, gut, Sie haben ja jetzt einen Nachahmer zwischen Gerden und Neustadt, auch ein Chirurg.
Ne? Ja, aber ist auch mein Jahrgang, also mehr oder weniger mein Jahrgang. Ja, also,
ja, aber der ist dann auch so mutig, also Dr. Elsen im Bereich der Unfallchirurgie, Orthopädie, der das Modell sich auch zutraut.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die Frage wird sein, ob jüngere Kollegen, ob die dafür dann offen sind, werden wir mal sehen.
Rotieren außer Ihnen die anderen Kolleginnen und Kollegen auch schon zwischen den Standorten?
Das ist natürlich das Ziel und der Plan, aber das ist nicht so, dass, also erstens ist das ein technisch schon mal nicht ganz so einfach, weil Sie können nicht einfach eine Person von einem Standort an den anderen setzen. Im Zweifelsfall bei unserer Personalstruktur fehlt er dann an dem anderen Standort. Also Sie müssen im Grunde genommen paarig das machen oder gegenpaarig, wie auch immer man das ausdrücken will. Also Sie brauchen immer einen Konterpart. Wenn Sie von einem Standort den einen dort hinsetzen, muss von dem anderen Standort der an den anderen, an diesen Standort wechseln. Das ist so im Moment noch nicht möglich. Aber das Ziel ist das, ganz klar. Mhm. Und der Wunsch von, weiß ich auch von einigen Kolleginnen und Kollegen, die auch schon mir das gesagt haben, dass sie das gerne machen wollen.
Mhm. Und das ist ja super.
Ja, das ist so.
Ja, Herr Dr. Kaden, ich fand das total beeindruckend, wie Norbert das auch schon gesagt hat, so ihre Offenheit und Transparenz da, auch so die nachdenklichen Momente uns hier so mitzugeben. Vielen Dank dafür.
Also das sehr ist gern.
Also quasi Medizinstrategie in Progress sozusagen, ne, die wir hier mit Ihnen erleben dürfen. Wo ich gespannt wäre, kleiner Aufruf, das vielleicht von anderen Kolleginnen und Kollegen, die ja in ähnlichen Konstellationen arbeiten, würde ich mir hier gern auch mal anhören, wie die das so erleben.
Sehr gern. Ja. Vielen Dank auch von mir
für Ihren Besuch. Wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut und ich hoffe, wir konnten ein paar Gedanken austauschen.
Vielen Dank.
Tschüss.
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 Die KRH-Welt. Der Erlebnis-Podcast.